Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Am UNO-Hauptsitz in New York weht die neue libysche Flagge und die Welt verspricht, wir helfen dem Land. Dann die Hoffnung auf viel Geld stirbt zuletzt. Die EU bescheinigt Griechenland gute Fortschritte. Und ein Zusatzbericht, der es in sich hat. Der Ständerat diskutiert heute über eine Ergänzung zum Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA. Heute Morgen mit Simon Loy und mit den Nachrichten Regula Siegfried.
Der Chef des libyschen Übergangsrates hat die Weltgemeinschaft um Hilfe gebeten. Mit internationaler Unterstützung werde sein Land zu einem modernen Rechtsstaat, sagte Mustafa Abdul Jalil an der Konferenz der sogenannten Freunde Libyens in New York. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und US-Präsident Barack Obama bekräftigten, Libyen könne auf Hilfe seiner Freunde zählen. Die Arabische Liga setzt Jemen und Syrien unter Druck. Sie droht, die beiden Länder bis auf Weiteres auszuschließen. Jemen und Syrien sollen Reformen durchführen und aufhören, die Opposition zu unterdrücken. Nach UNO-Angaben wurden in Syrien seit Beginn der Demonstrationen gegen Präsident Assad rund 2700 Menschen getötet. In Jemen seien etwa 500 Menschen von der Armee erschossen worden. Griechenland ist weiterer Finanzhilfe einen Schritt näher. Vertreter der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds IWF würden nächste Woche erneut nach Athen kommen. Das erklärte das griechische Finanzministerium nach Telefongesprächen mit seinen Geldgebern. Die Geldgeber verlangen von Griechenland, dass es mehr und schneller spart. Erst dann werden weitere 8 Milliarden Euro aus dem 110 Milliarden Hilfspaket freigegeben. Ministerpräsident Georgos Papandreou berief für heute eine Sondersitzung des Kabinetts in Athen ein. Laut Medienberichten sollen noch nie dagewesene Sparmaßnahmen beschlossen werden. In Slowenien hat Ministerpräsident Borut Pahor die Vertrauensabstimmung verloren. Im Parlament stimmten nur 36 Abgeordnete für den Sozialdemokraten, 51 waren gegen ihn. Pahor war es in den vergangenen Monaten nicht gelungen, ein drastisches Sparprogramm durchzusetzen. Nun muss sich das Parlament innerhalb eines Monats auf einen neuen Ministerpräsidenten einigen. Gelingt dies nicht, kommt es zu vorgezogenen Neuwahlen, erstmals seit der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens vor 20 Jahren. Die Taliban haben zugegeben, dass sie den ehemaligen afghanischen Präsidenten Burhanuddin Rabbani getötet haben. Ein Taliban-Sprecher sagte, zwei Kämpfer hätten Rabbani gestern in dessen Haus zu Gesprächen getroffen. Einer habe dann einen Sprengsatz gezündet. Rabbani hatte von der Regierung den Auftrag, mit den Taliban Friedensverhandlungen zu führen. In der Eishockey-Nationalliga A bleibt Zug an der Tabellenspitze. Die Zentralschweizer bezwangen Rapperswil-Jona 7:0. Die weiteren Resultate: die ZSC Lions verloren gegen Kloten 0:5, Freiburg unterlag Langnau 4:5, Davos gewann gegen Biel 4:3, Genf verlor gegen Ambrì 2:3 und Lugano unterlag Bern 3:4. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.409 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.759 Punkten plus 0,4%. Der Dollar wird zu 88,88 Rappen gehandelt, der Euro zu 1.21,82 Franken beziehungsweise zu 1,3718 Dollar. Und das Wetter, es wird sonnig, am Morgen gibt es im Norden lokal noch Nebel. Die Temperatur erreicht im Norden 22 und im Süden 25 Grad.
Und Sie hören heute Morgen auf DRS 1, DRS 4 News, der DRS Musikwelle und auch auf SF Info. Nun hängt sie also erstmals am UNO-Hauptsitz, die neue grün-rot-schwarze libysche Flagge. Und die andere, die grüne, die des Gaddafi-Regimes, ist weg, entsorgt. Mit dieser Flaggensymbolik heißt die Weltgemeinschaft das neue Libyen willkommen. Und dieses neue Libyen bzw. dessen Führung benutzte den Anlass bei der UNO in New York dazu, das Ausland darum zu bitten, beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Fredrik Steiger aus New York.
Es sei ein erhebender Moment für Libyen, erklärte Übergangspräsident Mustafa Abdul Jalil, nachdem die neue libysche Flagge aufgezogen und von den Gipfelteilnehmern beklatscht worden war. Auf dem Libyen-Gipfel, der rund 80 Staaten vereinte, die sogenannten Freunde Libyens, darunter die Schweiz, erhob er aber auch Forderungen. Faire Justizverfahren für das Gaddafi-Regime und bald freie Wahlen, allerdings noch ohne ein Datum. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach von einem historischen Tag und hieß das neue Libyen in der Weltgemeinschaft willkommen.
Today we are honored to formally welcome them into the international community.
Wiederaufbau, Sicherheit, Verfassungsreform, Gerechtigkeit und Menschenrechte, das steht für Ban jetzt im Vordergrund. Die UNO, so entschied der New Yorker Gipfel, soll dabei die Führungsrolle übernehmen und bekräftigte mit einer Personalentscheidung ihre Prioritäten. UNO-Chef in Libyen wird nämlich Ian Martin, ein früherer Generalsekretär von Amnesty International. Auch US-Präsident Barack Obama forderte nationale Versöhnung statt Rache. Außerdem müsse endlich der enorme Ölreichtum dem Volk zugutekommen.
For too long, Libya's vast riches were stolen and squandered. Now that wealth must serve its rightful owners, the Libyan people.
Es werde, warnte Obama, schwierig werden für Libyen, nach jahrzehntelanger Herrschaft eines Diktators. Viele würden bald frustriert sein, einige sich die alte Stabilität zurückwünschen, wieder andere behaupten, Libyen schaffe es nicht. Doch man müsse dem Land Zeit geben und ihm helfen. Dazu beitragen soll der jetzt lancierte internationale Wiederaufbaufonds. Beschlossen wurde außerdem, wenn auch nicht einstimmig, das NATO-Engagement fortzuführen, solange Anhänger des alten Regimes noch Libyen bedrohten. Und schließlich erzielte die neue Führung in Tripolis einen weiteren diplomatischen Durchbruch. Nach langem Zögern wird sie jetzt endlich auch von der Afrikanischen Union anerkannt.
Their determination to realize their legitimate aspirations.
Selbst Südafrikas Präsident Jacob Zuma, der bisher zu Gaddafi hielt, spricht auf einmal von entschlossenen Libyern, die für legitime Ziele und für Freiheit kämpften.
Heute Morgen 6:07. Eine schnelle Staatspleite Griechenlands wird ein bisschen weniger wahrscheinlich. Griechenland darf weiter auf neues Geld der anderen Euro-Staaten hoffen. Die Inspektoren der Troika aus EU, EZB und IWF wollen nächste Woche noch einmal nach Athen reisen, um noch einmal zu prüfen, ob Griechenland gerettet werden kann. Die EU-Kommission spricht von guten Fortschritten bei den Krisentelefonaten mit dem griechischen Finanzminister Venizelos. Ich bin nun verbunden mit dem Wirtschaftsjournalisten Gerd Höhler in Athen. Herr Höhler, gute Fortschritte hört man. Wovon kann man da ausgehen?
Nun, aus der Sicht der meisten Griechen kommt da sicher nichts Gutes auf das Land zu. Es wird weitere Einschnitte geben, vor allem wohl für die Beschäftigten im Staatsdienst, auch für die Rentner. Die Regierung hat ja bisher versucht, die Löcher im Haushalt mit immer neuen Steuern zu stopfen, aber das bringt nicht viel, teils wegen der scharfen Rezession, aber auch wegen des desolaten Zustands der griechischen Finanzverwaltung, die sich sehr schwer tut, die Abgaben überhaupt einzutreiben. Die Troika besteht deshalb jetzt auf nachhaltigen Einschnitten auf der Ausgabenseite, um das Problem der griechischen Defizite an der Wurzel zu packen.
In diesem Zusammenhang findet ja heute eine Sondersitzung des Kabinetts in Athen statt. Da sollen, Zitat, noch nie dagewesene Sparmaßnahmen beschlossen werden. Das berichten griechische Medien. Griechenland spart aber schon jetzt viel. Was liegt da noch drin?
Tatsächlich hat Griechenland im vergangenen Jahr bereits beachtliche Sparerfolge erzielt. Das Defizit wurde um 5 Prozentpunkte gedrückt. Das ist ein Konsolidierungserfolg, den kein anderes EU-Land vorzuweisen hat. Aber das reicht alles nicht. Deshalb muss jetzt weiter gespart werden. Genaueres wird man heute Mittag wissen nach der Sitzung des Kabinetts. Aber es dürfte Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst geben, Kürzungen bei den Renten, möglicherweise sogar Massenentlassungen im Staatsdienst. Die Frage ist, kann die Regierung solche Maßnahmen überhaupt durchsetzen und gegen den Widerstand der Gewerkschaften, aber auch gegen die Widerstände in der eigenen Partei sich durchsetzen?
Angenommen, die griechische Regierung und die Troika können sich tatsächlich einigen und eine weitere Finanztranche ist ausbezahlt. Was ist dann für Griechenland gewonnen?
Weniger, als sich die Regierung vielleicht verspricht, denn immer mehr Fachleute sind der Meinung, dass dieses Sparprogramm letztlich nichts bringt. Die Griechen sparen zwar, aber die Konjunktur bricht immer stärker ein, die Realwirtschaft droht auf der Strecke zu bleiben und die Schuldenlast steigt. Viele Experten sagen deshalb, Griechenland braucht letztlich einen drastischen Schuldenschnitt, eine kontrollierte Insolvenz. Darauf könnte es letztlich hinauslaufen.
Das sagt der Wirtschaftsjournalist Geert Höhler in Athen. Vielen Dank. Heute berät der Ständerat den Zusatzbericht zum Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA. Und dieser Bericht ist brisant, hält jedoch fest, dass sogenannte Gruppenanfragen unter bestimmten Bedingungen neu auch im Fall von Steuerhinterziehung möglich wären und nicht nur wie heute bei Steuerbetrug. Nach FDP und SVP hat gestern auch die CVP angekündigt, dass sie den Zusatzbericht nicht akzeptieren wolle. Christine Wanner fragte Peter Viktor Kunz, Experte für Wirtschaftsrecht, welche juristischen Konsequenzen hat es für die Schweiz, wenn das Parlament den Bericht heute ablehnt?
Legal, denke ich, hat es kaum Konsequenzen. Politisch und diplomatisch könnte es natürlich Konsequenzen haben, weil die amerikanische Seite ganz offensichtlich ein Entgegenkommen erwartet. Persönlich denke ich aber, dass die juristische Seite die legalen Konsequenzen in der Schweiz überschätzt werden. Das heißt, es kommt eigentlich nicht wirklich darauf an, ob das Parlament diesem Zusatzbericht zustimmt oder eben nicht.
Können Sie das kurz erläutern?
Es ist durchaus denkbar, dass selbst ohne Zusatzbericht das Bundesverwaltungsgericht oder das Bundesgericht bei der Auslegung der Beschlussfassung sagen, Gruppenanfragen seien zulässig. Ich denke, der Bundesrat wollte mit diesem sogenannten Ingress betreffend den USA die Sachlage einfach klarstellen. Und dies könnte ein Schuss hinten raus sein, wenn das Parlament Nein sagt. Aber ein Gericht ist daran nicht gebunden und könnte trotz allem Gruppenanfragen in Zukunft zulassen.
Also im Sinne wie im Fall der UBS?
Das Bundesverwaltungsgericht hat früher bereits einmal in einem umstrittenen Urteil klar gesagt, dass Gruppenanfragen in solchen Konstellationen zulässig seien. Ich wäre aber tatsächlich überrascht, wenn das Bundesverwaltungsgericht von seiner früheren Praxis abweichen würde. Deshalb denke ich, war es ein taktischer Fehler des Bundesrates, dass er überhaupt einen Zusatzbericht gemacht hat.
Das sagt Peter Viktor Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern. Das umstrittene Abkommen ist auch Thema heute Morgen im Walzmorgen in der SRF-Glasbox auf dem Bundesplatz. Gastgleich ist FDP-Präsident Fulvio Belli. Soweit heute Morgen. Produktion Andreas Lüthi. Mein Name Simon Loy.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.